ASMR podcast channel in the world, Mist Cable. And today, we got a lot of tapping action going on. Do you like it if I do this? Or maybe that. Anyways, we got a real nice topic for you today.
Welches Thema?
Ach so. Ja, stimmt, wir haben kein Thema. Ja, ich würde sagen, das hat ziemlich super geklappt. Also wenn wir uns ein zweites Standbein aufbauen wollen, dann machen wir das auf jeden Fall in Zukunft auch so.
Okay.
Also heute könnt ihr trotzdem noch auf die ganzen Mouth-Sounds hören, aber in Form unserer Sprache. Ja. Denn ich will euch ganz herzlich begrüßen. Hallo zum Mistgabel-Podcast.
Hello.
Naja, ich bin der Domi.
Ich bin das Ray.
Und wir haben heute, wie ihr jetzt schon gehört habt, kein festes Thema vorbereitet. Das heißt, wir legen heute einfach mal los und hauen mal so ein bisschen einfach... Wir kommen, versuchen in den Fluss zu kommen und einfach mal gucken, wo es hinführt.
So. Warum haben wir uns dafür entschieden, für die Nichtentscheidung des Themas?
Also da gibt es natürlich mehrere Gründe für. Der eine und ehrliche ist wahrscheinlich, dass wir uns nicht so vorbereitet haben für diese Folge. Der andere ist vielleicht einfach, dass wir noch ganz viel Nachholbedarf im übertragenen und im wörtlichen Sinne haben. Denn wir haben in der letzten Folge vergessen, beziehungsweise uns dazu entschieden, den Nachholbedarf, unsere Kategorie, nicht mehr zu machen. Den wollen wir diese Folge nachholen. Am Ende gibt es natürlich noch unsere Kuchengabel und ansonsten sind wir komplett frei.
Wir holen einfach Sachen nach, die wir einfach so erwähnen wollten und es aber bisher nicht geschafft haben. Also es sind so alles so kleine Parts dann. Also heute ist es mehr so eine gemischtes Hack, gemischtes veganes Hack.
Sehr gut.
Und wo starten wir?
Das ist echt schwierig.
Vielen Themen. Also mir fällt jetzt gerade ein, wir haben ja letztes Mal über die ganzen Albumveröffentlichungen gesprochen. Mhm. Also sowohl solche, die bei denen man es noch nicht weiß, wann die rauskommen, als auch die Veröffentlichungen, von denen man es weiß, also von gewissen Bands und auch. Da kam noch irgendwie Lana Del Rey, hat ja dann doch irgendwie ihr Datum erwähnt. Mhm. Wie ihr Album Chemtrails, Dingsbums. Und ich habe aber eine Künstlerin oder eine Band vergessen, die mir seit kurzem mir sehr ans Herz liegt. Und zwar heißt die Band The Weather Station. Mhm. Das Album heißt dann Ignorance und es kommt dann am 12. Februar raus. Und,
also die Wartezeit ist auch nicht mehr so super lang.
Ja, stimmt, genau. Also in 2 Wochen oder so. Mhm. Das tut mir halt deswegen so leid, weil die alle 3 Singles, die so bisher rauskamen, Killer-Songs sind. Also nicht im wörtlichen Sinne, aber Try to Tell You ist sehr cool. Das habe ich auch in meiner Lieblingssongsliste von letztem Jahr einmal in einem Monat mit reingetan. Mhm. Robber.
Ganz kurz, die könnt ihr natürlich auch immer auschecken auf deinem Insta-Channel, ne? Hast du die immer.
Ah, ja.
Ja.
This is Bagley und ich poste das halt immer so kurz nach dem Monatsende.
Genau.
Dann halt, ja, habe immer so ein Zettelchen, das ich schreibe.
Mhm. Und da sind so deine Top-Picks drauf. Quasi eine Kuchengabel, aber für einzelne Tracks.
Genau, ja. Also das habe ich schon immer gemacht, also noch vor dem Podcast.
Mhm.
Und dann verlinke ich dann auch immer die jeweiligen Bands und manchmal voll liken die das und das finde ich ganz cool.
Was super schön ist, ja, voll. Ja.
Also so kleinere Bands, jetzt nicht irgendwie KDB oder so, was, keine Ahnung. Aber halt, jedenfalls, Atlantic kam jetzt im Januar raus, also die Single, auch sehr cool. Und die hat vorher, also die Band oder das Projekt war mehr so Folk-basiert eher vorher. Mhm. Jetzt klingt es halt mehr so nach Indie-Rock, aber sehr cool. Das kann ich nur empfehlen. Also die hat euch alle 3 Singles an von The Weather Station. Das wollte ich nur loswerden.
Ja.
Letztes Mal. Ja.
Super cool. Ich überlege gerade, ob ich auch noch irgendwas nicht erwähnt habe. Mit Sicherheit tatsächlich. Aber mir fällt jetzt aktuell nichts ein. Deswegen können wir gerne über irgendwas anderes.
Ich schaue nochmal ganz kurz, was wir vergessen hätten.
Das hat auch so typisch, ne? Nach der Folge, direkt nach der Folge fällt dir dann ein, ach krass, darüber wollte ich noch sprechen, hier, das habe ich nicht gesagt und
so. Ist immer so, ne?
Das haben wir immer, auch wenn wir ein Thema vorbereitet haben. In der letzten Folge war es besonders schwierig, weil diese Listengeschichten, das ist halt wirklich, ja, da muss man sich sehr drauf besinnen, so gefühlt. Also mir kostet das immer viel Energie und irgendwie, um da sich ranzutasten, dass man da alles abdeckt.
Ja, mir auch, aber ich mache sehr gerne Listen. Also jeder, der mich kennt, gut kennt, der weiß, dass ich ein Listen-Fan bin.
Mhm. Ich sitze auch neben deinem berühmten Büchlein voll mit Listen.
Nee, das ist halt das Podcast-Büchlein.
Okay. Okay, gut, aber du hast auch ein Listenbuch.
Ich habe, es ist mein Terminkalender. Mhm. Das ich so ein bisschen als halboffenes Tagebuch benutze und auch als, als Listenbuch.
Voll gut.
Aber ich habe auch eine Online-Version. Also bei Google Notizen.
Ja.
Wenn es schnell gehen soll, dann.
Nice. Und von überall aufgreifbar.
Genau.
Cool. Ich habe mir so ein paar Gesprächspunkte aufgeschrieben. Mhm. Wenn wir wollen, können wir darüber sprechen. Wenn
sehr nicht, gerne,
dann nicht. Mhm. Und zwar ist mir jetzt auch im Zuge eines Albums, das ich jetzt gehört habe, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass, oder ich habe darüber nachgedacht, ob man Musik irgendwie überhaupt objektiv bewerten kann.
Mhm.
Und ob es sowas wie Objektivität überhaupt gibt, weil ich finde, gerade bei Musik merkt man ja extrem die verschiedenen Geschmäcker der Leute. Und ich glaube, das ist auch so, ich stelle mir immer vor, man ist irgendwie so ein Produkt von all den Sachen, die man vorher irgendwie gehört hat oder an die man sich erinnert, oder die man eben mag, irgendwelche Geräusche, irgendwelche Stilrichtungen. Und dann ist vielleicht für den einen der oder die Künstlerin super, super herausragend und man selber merkt, ach krass, ich kenne das aber schon von jemand anderem oder so von einer anderen Person, die schon so was Ähnliches gemacht hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob es überhaupt, ob man bei irgendwas sagen könnte, dass es objektiv gut ist. Also, findest du, das gibt's oder?
Also erst einmal, also ich meiner Meinung nach sind Musikkritiken nicht objektiv, weil es ja einfach eine Meinung ist.
Mhm.
Allerdings kann man halt schon so ein bisschen zu einem gewissen Grad kontrollieren als Schreiberling. Ist das überhaupt gegendert? Schreiberling? Eigentlich schon, oder?
Ich denke, ja.
Okay.
Ja.
Ist mir gerade so eingefallen, weil ich immer sonst drauf achte in meiner Wortwahl. Jedenfalls, ist es halt, kann man zu einem gewissen Grad schon kontrollieren, wie sehr man etwas hochlobt oder wie sehr man etwas niedermacht, dann denke ich mal. Und wie polemisch man dann wird oder wie super jubelnd man das dann präsentiert, dann in Schriftform oder in Gesprächsform, also in Form von einer Video-Review dann auch. Deswegen. Ja, also da kann man, also ich glaube, es ist schon schwierig, das alles objektiv zu sehen. Allerdings, es ist schon wahrscheinlich ein bisschen traurig, wenn man halt irgendwie ein Album halt mit viel Mühe dann produziert, Musik, Instrumente einspielt, singt, textet und das dann vermarktet dann auch. Und dann halt dann nach so einer harten Arbeit dann auch halt da irgendwie, nicht dafür belohnt wird dann auch, sondern dass man da eher so das Gegenteil bekommt, dass man so eine Warnung bekommt, so von wegen, hört euch dieses Album ja nicht an, weil es entweder nicht zu dem vorhergehenden passt dann von den vorherigen Alben oder weil es nicht den Geschmack trifft von den Leuten. Deswegen ist es schon ein bisschen eigentlich traurig.
Ja.
Aber es sollte eigentlich auch einen motivieren, dass man halt dann sich viel Mühe gibt dann für ein Album.
Aber ja, also ich glaube, ich sehe das so ähnlich wie du, aber ich denke halt auch immer, mir ist teilweise gar nicht so super bewusst gewesen, wie viel Arbeit einfach in Musikproduktion drinsteckt.
Und Geld auch.
Genau, ja, und Zeit und wie viel Herzblut auch da drinsteckt. Und da sind auch, ich denke mir halt immer, die Person, die das geschaffen hat, die hat sich bestimmt dabei irgendwas gedacht und es ist dann irgendwie traurig, wenn es bei dem Rezipienten oder bei der Rezipientin eben nicht ankommt und dann gar nicht das auslöst, was es eigentlich auslösen soll. Und dann das ist schon fast so ein Kommunikationsproblem irgendwie ein bisschen. Und ich glaube halt, dass Leute, die sehr talentiert dafür sind, irgendwie ihre Gedanken und ihre Gefühle gut auszudrücken, so dass das in einem selbst als Hörerin, als Hörer auslöst, dass es dann halt für mich bessere oder oder beziehungsweise nicht besser, sondern Musik ist, die mir mehr gefällt einfach.
Hm.
Ja, also ich glaube, da haben Emotionen einfach, sind sehr, sehr wichtig und ich glaube, das prägt auch so, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber von meiner Entscheidung trifft das immer richtig sehr. Ich habe das jetzt auch bei der besten Liste des letzten Jahres gemerkt, dass ich eben eher die Alben nach oben gewotet habe, die wirklich mir einen emotionalen Mehrwert gegeben haben.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht so das Ding.
Ja, aber es ist schon unterschiedlich. Ich meine, dem einen gibt es halt voll was,
mhm.
dem anderen ist es eigentlich egal. Es geht dann so rein wieder raus dann auch.
Ja.
Das hatten wir wahrscheinlich schon öfters gehabt in unseren Gesprächen,
mhm.
dass bei dem einen ist halt total so, wow, geil
ja.
ist und bei dem anderen halt nicht so. Deswegen muss man halt eine Kritik halt, ich weiß nicht, ob man eine Kritik so ernst nehmen muss.
Mhm.
Also sowohl als Musikerin oder Musiker oder als auch als Rezipientin
ja.
oder Rezipient. Deswegen, es ist halt einfach nur eine Meinung von vielen.
Dann, das stimmt.
Ja.
Aber ich zum Beispiel kenne das auch, dass wenn ich irgendeine starke Meinung zu irgendwas habe, dass ich dann oft auch früher schon ins Internet gegangen bin,
mhm.
um mir irgendwo so die Stimmen der anderen Menschen irgendwie, die sich damit auseinandergesetzt haben, mir anzuhören,
mhm.
weil ich das immer extrem spannend finde, aber ich glaube, ich habe auch halt hauptsächlich nach Meinungen gesucht, die halt meiner entsprechen irgendwie. Das war früher tatsächlich, glaube ich, sogar auf Amazon Reviews tatsächlich oder Amazon Kritiken
mhm.
Zu irgendwelchen Alben, wo ich noch nicht so richtig bewandert war, wo du an deine Musik-Community irgendwie kommst. Und dann frage ich mich auch, ob man dann auch Sachen, ob das einen Einfluss auf einen hat irgendwie. Wenn mhm. man tausendmal liest, ey, das Album ist super gut, ob das dann auch mhm. selbst mit dir was macht oder ob dich das kalt lässt. Meinst du, das ist so? Oder?
Ja, also ich glaube, ich würde auch schon sagen, dass ich vorher eine Meinung mehr dazu hole.
Mhm.
Ich glaube, es ist selten so, dass ich irgendwie, also vor allem von einer Band, die ich nicht kenne,
mhm.
Dass ich dann also halt irgendwie einfach draufklicke auf ein Album und dann mir das anhöre. Weil ich glaube, ich brauche immer so ein bisschen so ein Background oder so einen Kontext.
Ja.
Oder halt eine gewisse Erwähnung zumindest. Dann auch. Mhm. Also,
zum Einordnen des Werks oder einfach so, mhm. ja.
Damit ich, also ich glaube, es ist selten so, dass ich dann irgendwie sehe, eine Band heißt die normalen Normalos. Und dann klicke ich einfach drauf, weil mir der Bandname gefällt. Manchmal ist es so,
mhm.
Aber manchmal auch nicht. Aber ich glaube, ich möchte schon vorher wissen, ob was für Genres abgedeckt werden,
mhm.
wie lang das Album ist. Das ist, glaube ich, manchmal für mich dann doch irgendwie ein bisschen entscheidend,
ja.
dass es jetzt kein 2-Stunden-Werk ist. Sondern
ja, man hat halt auch einfach nicht mal so unbegrenzt Zeit, wie es vielleicht in der Kindheit oder Jugend war. Ne? Mhm. Dann, da habe ich auch irgendwie auf dem Schulhof Leute gesehen mit einem Aufnäher auf dem Rucksack oder so und habe gedacht, ja, okay, das höre ich mir auch mal an, wenn ich die Person irgendwie cool fand oder so oder die
ja.
älter waren oder irgendwie oder das Cover cool war. Da habe ich auch voll oft nach entschieden, tatsächlich.
Mhm, stimmt, ja, auch, ja.
Ja, Bandnamen auch. Aber ja, für mich ist Kontext auch immer wichtiger geworden, glaube ich, also dass man das so ein bisschen einordnen kann. Aber gehst du denn an ein Album, wenn du das frisch hörst,
mhm.
liest du davor irgendwas dazu, wie es quasi bewertet wird? Oder hast du da schon eine Idee, wie das ankommt? Oder bist du sofort der Allererste, bevor es irgendwas dazu gibt?
Ich glaube, ich bin da mal ein bisschen skeptisch vorher.
Mhm.
Ich glaube, ich brauche da schon so ein bisschen so eine Vorauswahl.
Mhm.
Wie war die Frage nochmal?
Ob du, wenn du ein Album dir anhörst, ob du dir vorher Bewertungen durchliest oder.
Ach so, ja, nicht allzu viel. Also mhm. ich glaube, ich möchte dann schon irgendwie zum Punkt kommen. Also das heißt, dass ich mir das auch wirklich anhöre, dann
ja.
bevor ich da irgendwie ein Sekundärwerk von 3 Stunden mir irgendwie zulege.
Mhm.
Deswegen, ja, also ich glaube nur so ein bisschen. Ich brauche so einen kleinen Tick, so einen
mhm.
kleinen. Eine kleine Prise, so ein Schub.
So ein Anschubser.
Ja, damit ja. ich halt so ungefähr weiß, könnte es mir taugen
mhm.
oder könnte es mir nicht taugen. Und dann bin ich meistens dann doch überrascht,
ja.
dass das Album dann halt doch so gut ist oder eben nicht.
Okay,
dann,
ja.
Ja. Mhm.
ja, cool. Ich habe das bei Filmen ganz gerne gemacht, aber da sind wir auch in einer luxuriösen Position, weil wir eben ja beide in einem Programmkino arbeiten und dort
ja.
eben mhm. in alle Vorstellungen reingehen können. Da habe ich mir in den letzten Jahren eigentlich immer angewöhnt, mir vorher keine Trailer anzuschauen, keine Kritiken zu lesen natürlich, mir am besten gar nichts anzuschauen,
mhm.
sondern einfach nur, weiß nicht, wenn du mir jetzt sagst, so hey, ja, der Film soll ganz cool sein, dann gehe ich da einfach rein und habe davor gar keine vorgefertigte Meinung im Sinne von
mhm.
mehr als deine Empfehlung. Und
ich finde es ja sehr, sehr, gelobt.
Ist aber auch ja. so. Also du bist auf jeden Fall einer meiner Go-To-Guys bei diesen Geschichten. Mhm. Und ich finde das immer so richtig toll, wenn man dann einfach so überrascht werden kann. Also manchmal auch negativ natürlich, das ist nicht alles toll. Aber das macht es vielleicht auch ein bisschen aus, dass es halt so, sich so auf einem Spektrum bewegt irgendwie und dass nicht alles halt geil ist und vieles auch einfach nur gut. Aber wenn alles geil wäre, dann wäre halt auch nichts geil.
Ja.
Wahrscheinlich, ne?
Also ich höre, also zu Filmen, also ich gucke, glaube ich, mittlerweile, das ist halt natürlich dem Lockdown geschuldet, dann auch, streamt man halt natürlich mehr.
Mhm.
Aber ich gucke auch mehr Fernsehen. Das gute alte Fernsehen dann auch mit den ganzen Privatkanälen und öffentlich-rechtlichen Kanälen auch. Und ich kaufe seit dem Lockdown noch wieder mehr TV-Spielfilm, um halt so ein bisschen so einen Überblick zu bekommen, ja, was möchte ich mir da reinziehen an dem Abend dann auch oder was nicht, weil ich selten so rumseppe und dann hängen bleibe, weil ich jemand bin, der einen Film gerne von Anfang bis Ende sehen möchte
auf jeden
und
Fall.
Was verpassen möchte. Und halt so mittendrin will ich da nicht irgendwie reinseppen.
Überträgt sich ja auch auf Alben, ne? Also wir haben ja beide schon drüber gesprochen,
dass so mehr,
Alben auf jeden Fall von vorne bis hinten so, wie es sich die Person eben gedacht hat, auch in der richtigen Reihenfolge und wenn bei mir manchmal noch Shuffle an ist und ich das dann danach erst sehe, dann denke ich immer so, oh nein, jetzt habe ich das Werk gar nicht so wahrgenommen, wie es eigentlich sollte. Das versuche ich auch immer zu verhindern. Aber ja, das finde ich auch extrem wichtig.
Aber wir gehören schon zu einer alten Generation, gell? Die nicht irgendwie mit Shuffle hört und auch nicht irgendwie in einzelnen Tracks nur hört, sondern halt schon ein Gesamtwerk gerne haben möchte dann auch.
Mhm.
Also sei es jetzt nur eine EP, aber auch ein Album. Aber ich selber zumindest bin jetzt nicht so jemand, der irgendwie also gut, Playlisten höre ich mir schon an, aber halt nicht nur.
Ja.
Und für mich ist halt ein Album halt schon so das Nonplusultra immer dann.
Ja, habe ich auf jeden Fall auch. Aber jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, das stimmt. Es sind ja auch sehr, sehr viele populäre, vor allem halt Trap- und Rap-Alben irgendwie rausgekommen, die halt sehr, sehr viele Tracks haben. Irgendwie 20, 25 Tracks, die halt auch eher dafür konzipiert sind, dass sie halt auf Playlists landen und dadurch eben sehr viel Buzz bekommen. Und ich denke, das ist auch eine große Zahl der Leute, die das eben so genießt. Aber ich finde, ganz viele Lieder sind im Kontext eines Albums einfach nochmal viel, viel stärker. Also das ist auch, wenn man...
Ja.
Ich würde es auch vergleichen vielleicht mit meinen Lieblingsstellen in verschiedenen Songs oder so. Das waren früher ganz oft irgendwelche Gitarren-Solis oder so. Die waren immer viel geiler, wenn du den kompletten Track vorher gehört hast, wenn du quasi den Aufbau mitbekommen hast und der Wechsel zwischen laut und leise, als wenn du nur zu dir den Part angehört hast, den du halt richtig geil findest. Also das ist schon so...
Aber da hörst du halt auch genauer hin.
Ja. Und man hat auch ein bisschen Vorfreude vielleicht auch. Ja, ist schon spannend auf jeden Fall, so ein Album.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ihr könnt gerne als Kommentar hinterlassen, wie ihr gerne Musik hört.
Voll, ja.
Weil, also wir sind halt immer noch, also deswegen stellen wir auch immer eine Kuchengabel vor, also unser Lieblingsalbum der letzten 2 Wochen. Auch dann jetzt am Ende der Folge dann auch. Weil wir halt das dann immer würdigen wollen dann auch. Es ist quasi unsere Kritik. Aber seid ihr noch überhaupt Albumhörer oder seid ihr mehr so einzelne Tracks-Hörer?
Ja.
Das würde mich sehr gerne interessieren.
Ja, das finde ich auch super spannend. Also ich finde auch, Playlists sind für mich sowas geworden, wie um neue Musik zu finden irgendwie. Das finde ich halt richtig cool.
Welche Playlisten hörst du dir gerne an?
Ich höre sehr, sehr gerne die Neo Psychedelia-Playlist von Spotify. Und habe darüber auch, glaube ich, relativ viel gefunden. Aber das, was ich, glaube ich, am meisten benutzt habe, ist das...
Modus Mio.
Was ist das?
Ach so, das ist so deutscher Hip-Hop.
Okay, kenn ich leider gar nicht.
Shisha-Bar.
Echt?
Also, ich glaube, ich so ähnlich. Dann.
Ach krass,
also
okay.
Auch so Deutschrap.
Was ich am ehesten benutzt habe, ist, glaube ich, dieses, ein Album läuft zu Ende und dann steht da hier, diesen die Songs basierend auf deinem Geschmack oder so. Und da ist halt oft auch, also der Algorithmus scheint gut für mich zu funktionieren, da ist oft was dabei, was ich auch cool finde. Ich glaube, so bin ich auch auf Viagra Boys gekommen, die wir letzte Folge vorgestellt hatten.
Ja, diesen Modus kann man auch ausschalten. Das habe ich, glaube ich, auf, also ich höre Musik sowohl über meinen PC als auch halt über die App von meinem Smartphone. Bei meinem Smartphone habe ich es nicht ausgeschaltet. Eigentlich habe ich es früher mal ausgeschaltet, aber jetzt finde ich es manchmal ganz nett, neue Lieder zu hören. Oder. Aber dann merke ich auch immer, dass es dann, also dass das erste Lied, was dann nach dem Albumtitel, nach dem letzten Albumtitel dann kommt, ist irgendwie in letzter Zeit immer ein Lied, das ich oft gehört habe. Mhm. Und das ist aber nicht eigentlich Sinn der Sache.
Ja.
Also das ist von Helena Deland, Someone New, glaube ich, ist es. Mhm. Das habe ich aber schon oft gehört, aber dann wird es genau dann danach dann halt irgendwie eingeblendet dann auch.
Okay.
Obwohl ich schon kenne. Also eigentlich sollte es eigentlich anders funktionieren.
Ja. Hm. Hast du irgendeine so eine Playlist, die du gerne hörst?
Ja, es ist, ich höre auch über Spotify, mhm. also zu nur 95%.
Ja.
Es gibt bei Neuerscheinungen, also bei diesem Reiter, gibt es halt nochmal so eine Playlist, die heißt Release Radar.
Ja.
Und das ist mir erst irgendwie letztes Jahr aufgefallen, dass die eigentlich für jeden User eigentlich anders geschafft
ist. Ach, die ist individuell?
Ja.
Ah, okay.
Also ja. Je nachdem, was du vorher gehört hattest, werden dir Sachen empfohlen, die dann irgendwie dem
Zeitpunkt
dann
rausgekommen sind. Ah, okay, das wusste ich auch nicht.
Weil ich das nämlich mal abgeglichen habe mit dem Kino. Mit dem Kino
Account, ja.
Account, genau. Mhm. Dass es dann doch ganz anders ist.
Ja, da läuft sehr diverse Musik auf jeden Fall, weil da mehrere Leute ihre Musik immer anmachen.
Ja, stimmt, ja.
Und da ist dann alles dabei.
Aber dann wird dann irgendwie ist auch das Cover anders dann. Also von diesem Playlist, von diesem Release Radar. Also ich hatte jetzt letztens dann irgendwie Grimes drauf gehabt. Das war dann aber doch nur ein Remix oder James Blake Coverversion. Deswegen ist es dann doch immer anders. Aber da höre ich mir, da entdecke ich manchmal auch so Sachen.
Mhm.
Sind dann meistens so Singles dann von Leuten, die ich schon kenne.
Ja.
Oder nicht kenne, aber die ähnlich klingen wie andere Leute.
Mhm. Ja.
So höre ich mir das manchmal an.
Hast du sonst noch irgendwie Empfehlungen für Leute, die auf der Suche sind, irgendwie Musik zu finden? So, was ist denn da so dein Prozess? Was machst du da?
Also jetzt Playlisten oder generell?
Nee, so neue Musik einfach zu entdecken, weil...
Da können wir, glaube ich, selber nochmal eine Folge drüber machen. Aber ich würde sagen, Stereogum, also die Seite, die ich schon oft erwähnt habe.
Ja.
Also da werden halt dir öfters neue Sachen empfohlen, auch gerade von sehr unbekannten Bands dann auch. Aber auch von etablierten Künstlerinnen und Künstlern und Bands. Weil die da halt immer schnell gleich posten, was halt so neu rausgekommen ist.
Mhm.
An dem Tag, meistens so freitags. Freitags ist ja immer der Release-Day.
Genau, ja.
Vor allem, aber auch für Singles. Finde ich manchmal ganz spannend dann auch. Manchmal haben die auch gleich Musikvideos am Start.
Mhm.
Da versuche ich manchmal schon gleich das Musikvideo zu sehen, anstatt nur das Lied zu hören, weil dann hat man noch mehr so ein Erlebnis von diesem Lied.
Genau.
Weiß ich, wie es dir geht. Ob du das irgendwie lieber gerne in Musikvideoform hast oder halt nur so nebenbei.
Ich wollte dich das auch fragen tatsächlich gerade, ob du so ein Musikvideo-Mensch bist. Ich finde neue Musik schon, ja doch, ich schaue schon viele Musikvideos, glaube ich.
Auch
also
jetzt noch?
Also wenn was Neues rauskommt, dann suche ich das meistens auf YouTube dann und schaue mir auch das Video dazu an, ja.
Das ist heutzutage nicht mehr so selbstverständlich, tatsächlich, dass man Musikvideo gleich mit released.
Ja, das stimmt.
Das freut mich dann umso mehr, auch irgendwie für die Leute.
Mhm.
Aber das ist dann auch umso härter auch, weil die dann auch noch mehr Arbeit reinstecken.
Klar.
In die Sachen. Und manchmal sind die auch sau kreativ, die Sachen.
Voll, ja.
Also die Videos.
Ja. Es gibt richtig, richtig coole Musikvideos. Das ist halt auch, da ist auf jeden Fall auch noch eine Folge, über die wir mal sprechen können. Mhm. So unsere liebsten Musikvideos vielleicht.
Und wie wir schon mal in der vorletzten Folge schon erwähnt hatten, in der Viva-Folge, wir sind einfach aufgewachsen mit Musikvideos.
Ja, das stimmt.
Noch vor der YouTube-Zeit.
Mhm.
Aber ich glaube, YouTube ist, glaube ich, nach wie vor ein Medium, um halt da auch viele Sachen zu entdecken.
Voll, das glaube ich auch.
Mhm.
Ich weiß noch, dass das damals so total die krasse Erfahrung war, irgendwie, dass man auf YouTube gehen konnte und einfach... Ich habe meistens Bandnamen eingegeben und dann kamen einfach alle Videos und ich konnte mir die selbst aussuchen und das ist heute total selbstverständlich, aber ich finde ich kann mich da richtig gut dran erinnern, dass ich das total gefeiert habe. Die waren auch in relativ schlechter Qualität oft, aber das war total cool.
Ja, weil man da einfach so viel Auswahl plötzlich hat.
Mhm. Mhm. Und es ist auch oft irgendwie... Hat so, glaube ich, eher mehr im Jugendalter, aber da ist so eine Ästhetik von den verschiedenen Gruppen halt auch so ein bisschen mitgespielt irgendwie.
Mhm.
Wie die sich präsentiert haben, welche Farben die benutzt haben und wie die sich einfach gezeigt haben und wie die Musikvideos gestaltet waren. Das hat bei mir, glaube ich, auch einen Einfluss genommen auf die Empfindungen von Musik. So. Mhm. Ja.
Was ist so das letzte Musikvideo, das du gesehen hast und das dich irgendwie das dich beeindruckt hat oder hängen geblieben ist?
Ich habe im Zuge meines Nachholbedarfs habe ich mir die Musikvideos für God's Favorite Customer angeschaut. Jetzt habe ich zwar schon gespoilt, aber wir sprechen sowieso gleich drüber, deswegen ist es nicht so schlimm.
Von Father John Misty.
Genau, und da habe ich mir das Musikvideo zu Mr. Tillman angeschaut. Mhm, ja. Und das fand ich sehr, sehr gut.
Surreal.
Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde es auch jeder Person draußen empfehlen. Ich finde das sehr cool.
Durchaus, ja.
Und das ist bei mir so richtig hängen geblieben in letzter Zeit, ja.
Ich kann auch sehr empfehlen, das ist aus seinem vorletzten Album. oh Gott, wie heißt das nochmal? Hollywood Cemetery Dingsbums. Mhm. Das war, glaube ich, die erste Single, die ich so überhaupt gehört habe von Father John Misty. Anno 2012 dann auch. Da spielt Aubrey Plaza mit, die Schauspielerin, bekannt vielleicht aus Parks and Recreations. Mhm. Und man sieht Father John Misty, also Josh Tillman, dann halt irgendwie in einen anderen Kerl knutschen. das hat mich dann sofort gecatcht dann auch irgendwie. Aber nur so ganz kurz.
Ja.
Dann aber,
ja. Was ist so dein Musikvideo, was dir in letzter Zeit aufgefallen ist?
Das war von... Moment, ich muss mal ganz nachgucken in meiner Liste.
Ihr seht schon.
Habe ich immer griffbereit. nee, falsche Liste. Hier. The Weather Station.
Ah ja.
Also eben halt Atlantic. Mhm. Ist zwar, da passiert zwar nicht so viel, aber ich fand es passte sehr zum melancholischen Feeling von dem Lied dann auch. Man sieht da halt irgendwie Tamara Lindemann, also die Sängerin, da halt in so einem Anzug. Der ist halt voller so Mosaikspiegel. also das reflektiert dann alles dann so, wenn halt ein Licht drauf fällt oder die Kamera da drauf zeigt. Und dann sie und die Band sind halt irgendwie in einem Wald. Ich glaube, alle Musikvideos spielen im Wald. Also aus Lockdown-Gründen wahrscheinlich. Mhm. Auch.
Stimmt.
Aber die performen einfach nur, aber es wirkt, also weil die Kamera mal so hin und her zu den einzelnen Bandmitgliedern da so switcht. Es ist halt trotzdem irgendwie passt es sehr gut zu dem Feeling. Es war jetzt nicht, hat jetzt keine Storyline so wirklich, aber ja, fand ich ganz, ganz cool dann auch. Ansonsten habe ich irgendwie von Sachen, die dieses Jahr rauskamen, eigentlich noch keine Musikvideos gesehen. So richtig. Ich habe aber schon gelesen, dass das Musikvideo von Harry Styles ziemlich cool sei, mit Phoebe Waller-Bridge, wo die da irgendwie so tanzen dann auf einer Bühne. Fand ich, soll, glaube ich, ganz cool sein. Auch von ihr selber gedreht. Also die hat, falls ihr... Oh, wie heißt immer diese tolle Amazon Prime-Serie? Wo sie da mit dem Pfarrer, mit dem Hot Priest... Verdammt.
Ich weiß es leider nicht. Ich kenne nicht.
Musst du kennen. Also muss ich auch kennen. Suche ich später raus.
Mhm.
Das, genau. Aber also nach wie vor... bin ich auch ein Musikvideo-Fan.
Ja.
Mhm.
Magst du auch diese Visualisierung bei Spotify zum Beispiel?
Oh ja.
Ich weiß nicht, ob das bei anderen Streaming-Plattformen auch so ist. Wir sind leider nur bei der. Das heißt nicht, dass das die beste ist, obviously. Aber wir benutzen halt beide Spotify. Mhm. Und dort gibt es ja bei verschiedenen Songs immer ja so kleine GIFs, sind das, schätze ich mal. Und
ja.
Entweder sind das Videoausschnitte tatsächlich oft oder komplette Visualisierungen einfach.
Von oft so Single-Covern oder Album-Covern, ja.
Genau, magst du das?
Ja, sehr. Mhm. Also, das weiß ich, das war irgendwie, vielleicht geht es euch auch so, aber ich bin halt so letztens drauf gestoßen, dann habe ich halt irgendwie so ein Lied angemacht.
Mhm.
Dann hat man nicht plötzlich nicht nur das Albumcover gesehen, sondern halt irgendwie so eine Visualisierung.
Mhm.
Und dann halt so ein Loop von 10 Sekunden von dem... der Künstlerin oder dem Künstler dann auch, und das fand ich halt so, ist es ein Update plötzlich. Also fand ich so cool.
Ich find's auch richtig cool.
Ja.
Ich gucke mir auch ganz oft diese Anmerkungen an, eben unten drunter. Da hat die Person, die Musik erstellt hat, ja auch die Möglichkeit, irgendwie das zu kommentieren.
Aber das ist nur selten der Fall.
Das ist nicht oft, ja.
Also,
aber manchmal.
Ich glaube, nur bei so großen Künstlerinnen und Künstlern.
Mhm. Und manchmal kriegt man da noch Infos irgendwie über die...
Zu den Lyrics?
Oder auch über die Geschichte des Songs, was ich auch total cool finde irgendwie.
Das finde ich eigentlich cool, aber ich würde mir dann wünschen, dass es so Karaoke-mäßig mehr klappt. Das halt wirklich nur... also entweder müsste man sich dann entscheiden, Lyrics nur oder halt nur halt die Information, diese Zusatzinformation, weil ich schon manchmal Lust drauf habe, wenn ich allein in meinem Zimmer bin, dass ich dann mitsinge.
Ich habe auch. Lyrics dann, ja, also das stimmt, das würde ich auch sagen, dass das irgendwie cooler wäre, wenn das funktionieren würde. Weil ich habe auch oft das Bedürfnis, irgendwie gerade bei Hip-Hop oder so, mir die Texte anzuschauen, die ich jetzt nicht unbedingt aus dem Stegreif so super verstehe, weil sie sehr schnell sind oder einfach. Das ist nicht meine Muttersprache. Das finde ich auch dann blöd, wenn man dann gerade mitliest und auf einmal kommt dann, ja, ich habe den Track aufgenommen, weil ich gerne Kartoffeln esse oder so, als Information dazwischen gepackt. Und da dachte ich, ja, okay, ich wollte jetzt aber lesen. Das passiert mir auch ganz oft. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber ich finde das an sich auch total cool.
Dass es sowas gibt, ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Aber da kann man auch vielleicht die Seite Genius mal empfehlen.
Oh ja, da gehe ich auch oft drauf.
Also das ist auch so eine, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon so ein Gemeinschaftsprojekt irgendwie, ne? Von den UserInnen, die dort ihre, also da sind die Songtexte eben komplett von so gut wie allen Liedern wahrscheinlich. Oder von den, naja, von den kleineren Künstlern auch eigentlich. Also da ist viel dabei. Da sind die kompletten Tracks und da sind oft so Anmerkungen nochmal, was genau damit gemeint ist oder auf was hier angespielt wird. Oder
entweder die Userin oder User schreiben das rein.
Genau.
Manchmal ist es aber auch so, dass dann irgendwie die Künstlerin oder Künstler selber dann
das gibt's auch. Das
annotieren. Das finde ich ganz cool dann auch, dass die dann so. Ja, also normalerweise ist es ja so, dass man dann als Person, die Musik macht, dann gerne das mysteriös lässt dann oder ambivalent lässt, also Bedeutung von Lyrics.
Ja.
Aber manchmal ist es dann halt schon sehr schön, wenn man halt dann doch deren Perspektive dann nochmal so bekommt, dann aber in nicht gesungener Form, dann finde ich ganz cool auch. Ja.
Ich finde auch tatsächlich, selbst wenn man weiß, was die musikschaffende Person genau damit gemeint hat, heißt es ja nicht, dass das, was man selbst draus macht, dass es dann nicht real ist, weil man kann das ja so interpretieren, wie man möchte im Prinzip. Also das macht es ja nicht kaputt. Ja. Also eigentlich ist es nur noch ein Bonus, finde ich.
Und ich gehe auch selber auf genius.com sehr oft drauf, wenn es darum geht, meine Lieblingssongs zu erstellen. Also wie ich ja schon vorher erwähnt habe. Und mir ist dann schon wichtig, dass ich dann wirklich, dass es dann Songs sind, die dann wirklich in dem gleichen Monat dann herausgekommen sind. Also entweder halt in Form von Teil des Albums dann auch oder halt als Single.
Ja.
Und wenn ich dann aber merke, dass ich halt einen Song drauf habe, der schon im November rausgekommen ist, aber dann ich das eigentlich für Januar hatte oder im Januar gehört habe, dann schmeiße ich das Lied halt wieder raus, weil ich mir denke, das sollte dann schon fresh sein. Also das ist so meine Ambition immer dann bei meinen Charts sozusagen auch. Und dann es ist halt sehr cool, weil dann eben draufsteht halt, an welchem Datum das dann die Seite erstellt wurde, weil das ist dann auch das gleiche Datum, mit dem auch das Lied dann meistens rausgekommen ist. Dann auch. Das finde ich halt immer sehr cool.
Voll.
Also es ist so mein Multifunktionswerkzeug, die Seite.
So nice.
Ja,
ja, das ist, hatten wir auch jetzt schon mal tatsächlich drüber gesprochen, aber auch um diesen Kontext eben nochmal einzuordnen, finde ich es auch total interessant, wann genau Musik rauskam oder die entsprechenden Alben, Songs. Je nachdem.
Übrigens, früher, als ich noch nicht so oft, als ich Internet selber noch nicht so wirklich daheim hatte, habe ich halt irgendwie in einem Internetcafé oder in einer Stadtbibliothek dann halt irgendwie Lyrics ausgedruckt von Songs, die ich gehört habe und sehr toll fand. Und dann habe ich halt das daheim dann halt so mitgesungen dann auch.
Ja.
Also gerade so Songs von Jeff Buckley oder Radiohead oder Travis, habe ich sehr oft so mitgesungen, auch ganz laut.
Ich habe das natürlich auch gemacht, aber ich hab mir nicht die Arbeit gemacht, die Texte mir vorher anzuschauen. Und dann kam da wahrscheinlich ein großer Kauderwelsch bei raus.
Ja gut, das hat man ja immer, das macht man ja als Kind gerne. Ja,
das mache ich heute auch noch gerne.
Ja, auch.
Ja, kann ja nicht immer alles beim ersten Mal schon klappen.
Voll.
Ja. Ich weiß nicht, dann können wir vielleicht sogar so langsam schon zu unserer Nachholbedarf-Kategorie kommen.
Ich möchte nur ganz kurz noch erwähnen, dass jetzt in den kommenden Tagen fängt etwas an, wo wir sonst eigentlich immer mitgearbeitet haben, mehr oder weniger.
Oh ja.
Und zwar, das in Würzburg gibt es ja immer das internationale Filmwochenende.
Ja.
Quasi ein eigentlich normales Filmfestival dann auch, was in Würzburg.
Das ist nicht ein normales, es ist ein besonders cooles.
Entschuldigung. Ja. Sehr, sehr cool. Und natürlich, dieses Jahr läuft es halt nicht wirklich normal, gewöhnlich ab, dann halt so von wegen in Kino reingehen und so, wie ihr alle wisst. Sondern es wird tatsächlich, die haben es wirklich geschafft, das dieses Jahr nicht ausfallen zu lassen, sondern es online zu erstellen.
Was super cool ist für alle Leute, die eben nicht aus Würzburg kommen, die haben dann nämlich auch die Möglichkeit, ohne hier zu wohnen, quasi auch die Filme an sich anzuschauen.
Mhm. Genau, ja. Und es gibt, also es ist mittlerweile das 47. Mal, dass es eben stattfindet dann. Und wie gesagt, das erste Mal online komplett. Ein Ticket kostet wohl 6 Euro, sogar günstiger als halt so ein normales Ticket dann auch. Ja. Wenn man aber das unterstützen möchte, was ich sehr begrüßen würde, ja, dann zahlt man 10 Euro, aber dann geht das auch wirklich direkt an die Leute, die das halt dann auf die Bühne, auf die Beine gestellt haben.
Voll. Und das Ding ist ja auch, wenn man mit 2 Personen ins Kino ginge, dann wäre man schon über dem Preis. Und wenn man in seinem Haushalt mehr als eine Person hat, dann reicht es ja theoretisch, wenn einer ein Ticket kauft.
Genau, das ist dann, funktioniert dann trotzdem wie so Video on Demand, so als würdest du auf Amazon dann dir ein Album, einen Film dir kaufen,
ja,
zum Leihen. Und dann hast du dann Zeit, also du hast dann zwar nur jetzt 24 Stunden dann Zeit, aber das Festival geht auch nur 5 Tage lang. Aber dann kannst du das halt irgendwie jederzeit dann, also innerhalb dieses Zeitraums dann dir anschauen. Und man kann dann auch dafür, also weil es ja auch ein Wettbewerb ist, kann man natürlich auch dafür abstimmen. Für die Wettbewerbsfilme, das ist halt nach wie vor dann halt so. Es gibt dann auch Preise. Spielfilmpreis, Doku-Preis, Kurzfilmpreis,
ja,
nach wie vor. Und es gibt dabei, glaube ich, für manche Filme dann doch irgendwie ein Kontingent dann auch, dass du dann halt nur begrenzt Zugang dazu hast. Ich glaube, wenn es mehr als 250 Käufe sind, glaube ich, geht es nicht mehr. Aber das ist, glaube ich, nur bei bestimmten Filmen so. Ich weiß es nicht ganz genau. Und ja, ich finde es halt ganz sau cool, dass sie das halt dieses Jahr wieder machen, das FIVO, wie wir das immer nennen.
Ja.
Und da haben wir sonst auch oft schon dafür gearbeitet, dann auch mehr so in Sachen Convenience.
Genau, Concessions. Ja.
Weniger bei der Filmauswahl dann auch, aber wir kennen Leute, die da mitgearbeitet haben und
das
ist halt immer sau viel Aufwand dann auch.
Auf jeden Fall, und das wird alles, das entsteht alles ehrenamtlich, das muss man ja halt auch dazu sagen. Ich meine, die Leute kriegen dafür kein Geld, das ist quasi ein Herzensprojekt. Und ich finde, das merkt man an allem. Es ist, vor allem ist die Filmauswahl halt sehr, 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 sehr spannend. Also jedes Jahr sind wirklich Perlen dabei, die teilweise super lange Wege hinter sich haben, um überhaupt hier gezeigt werden zu können.
Voll.
Und ja, guckt euch das Programm mal an. Ich finde, da sind super tolle Sachen dabei. Und da wird man eigentlich nicht enttäuscht. So, wenn man mal vielleicht einen Film sehen möchte, den man nicht überall streamen kann, dann ist das halt eine geile Gelegenheit.
Ja, ja. Also wobei ich jetzt dieses Jahr jetzt bisher, normalerweise kennt man halt Filme schon vorher, weil die vielleicht irgendwie Oscar-nominiert sind oder so, oder halt irgendwie sonst schon besprochen wurden. Ich habe jetzt gerade, wenn ich das jetzt so durchgehe, fällt mir jetzt kein Film ein, wo ich schon vorher irgendwas weiß. Mhm. Ah doch, Volevo Nascondermi. Gott, Italienisch ist nicht gut. der war, glaube ich, 2019, glaube ich, in Cannes. Nee, 2020. Ah, nee, Berlinale, genau. Da lief letztes Jahr auf der Berlinale und hat auch einen Preis bekommen. Winterreise mit Bruno Ganz.
Ach, stimmt.
Genau, den würde ich noch kennen. Sonst kenne ich da jetzt weniger, aber da ist es, glaube ich, vielleicht umso interessanter dann, wenn man auf dem Bauchgefühl her dann auch irgendwie einen Film sich reinzieht.
Genau, ja. Die Beschreibung kurz lesen und dann so halb ins kalte Wasser springen. Man kann sehr positiv überrascht werden,
genau,
finde ich.
Cool. Mehr Informationen gibt es auf www.filmwochenende.de.
Genau.
Genau.
Oder wenn ihr FIVO Würzburg eingibt, dann findet man das auch.
Wir werden es auch noch verlinken auf YouTube oder auf Instagram und so.
Ja.
Genau.
Cool. Okay, dann.
Achso, es beginnt am 28. Januar beginnt das Festival und geht bis zum 3. Februar. Also ab Mittwoch.
Genau.
Ja.
Okay.
Nee, jetzt. Halt, stopp. Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag bis Mittwoch.
Okay. Ja. Ich möchte dir jetzt nicht nochmal über den Schnabel fahren.
Nein, jetzt halte ich meinen Mund.
Okay. Nee, ist ja wichtig, dass du es noch gesagt hast. Jetzt tatsächlich vergessen.
Aha.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt gerne zu unserer Kategorie Nachholbedarf kommen. Das ist quasi unsere Kuchengabel. Allerdings in einer Form von Alben, die wir lange Zeit oder die wir einfach noch nicht gehört haben und dann irgendwann nachgeholt haben. Deswegen Nachholbedarf. Möchtest du anfangen vielleicht? Mit deinem Album?
Ja.
Cool.
Kann ich machen. Und zwar geht es um die Band Nine Inch Nails. Tatsächlich habe ich dieses Album vorher nie gehört.
Aber du kanntest die Band vorher?
Ich kannte die Band natürlich, bin damit so mehr oder weniger aufgewachsen, aber das Album selber habe ich nie gehört.
Ja.
Es geht um The Downward Spiral aus dem Jahr 1991? Nee, ich glaube, kann sein, ja. Das habe ich mir komischerweise nicht aufgeschrieben.
Ich glaube, oder 93? Ich glaube, das ist so alt wie ich. Das
ja, Anfang der 90er Jahre.
Ja.
Vielleicht steht es noch irgendwo in meinen unlesbaren Notizen. Also das ist mittlerweile ein Projekt, also war früher, glaube ich, früher mehr so ein Band, aber jetzt mittlerweile ein Musikprojekt von Trent Reznor. Der ist auch seit vielen Wochen schon im Munde, weil man ihn ja mittlerweile als Filmkomponisten kennt,
ja.
Zusammen mit seinem Dauerkollegen Atticus Ross. Komponieren die beiden seit vielen, vielen Jahren Filmmusik, gerne auch für Regisseur David Fincher, ist ja, glaube ich, einer deiner Lieblingsregisseure.
Ja.
The Social Network, Verblendung, Gun Girl, also da haben die immer einen Soundtrack dazu gemacht, oder einen Score. Aber auch für den aktuellen Film Mank, der seit ein paar Wochen ja schon auf Netflix ist, haben sie eben Musik gemacht. Aber nicht nur für den Regisseur, sondern auch für Jonah Hill haben sie schon Mid-90s gemacht.
Stimmt, ja.
Und das wäre mir gar nicht aufgefallen.
Weil, das ist aber ein toller Film.
Voll, ja. Der lief, glaube ich, letztens auch im Fernsehen.
Oh, cool.
Und ist, glaube ich, noch auf Amazon Prime in der Flatrate. Bin nicht ganz sicher. Bird Box haben sie auch schon gemacht, Netflix. Aber auch für Soul, für den Animationsfilm von Pixar, der letztes Jahr an Weihnachten rauskam. Einer meiner Lieblingsfilme jetzt derzeit. Ich glaube, vielleicht sogar fast mein Lieblingsanimationsfilm.
Wow, okay.
Das für ein relativ neues Werk, sozusagen. Also neben dem Hayao Miyazaki-Film Nausicaa. Es ist so einer meiner Lieblingsanimationsfilme dann auch.
Krass.
Also, visuell kann ich ihn nur empfehlen. Der ist visuell einfach unglaublich stark. Von der Story auch toll. Das spielt Jamie Foxx halt ein Jazzmusiker, der aber eigentlich Lehrer ist, aber eigentlich träumt er immer noch, auch wenn er schon über 40 ist, davon eine Jazzkarriere zu machen. Dann
okay.
Auch. Trifft dann oder hat irgendwie die Chance, irgendwie für eine berühmte Jazzmusikerin zu spielen. Aber dann an dem Abend, kurz vorher, fällt er in so ein Gully rein, also in so ein Loch dann und stirbt dann. Und dann gerät er halt in diese Jenseitswelt oder kurz vorher in diese Zwischenwelt zwischen Jenseits und dem Leben. Und das ist halt ziemlich spannend dann auch und visuell mega geil und musikalisch halt einfach wird das perfekt so eingefangen. Also, weil das so futuristisch klingt. Auch so ein bisschen Synthie-mäßig.
Ja.
Das haben sie richtig großartig gemacht. Also Trent Reznor und Atticus Ross. Genau. Zurück zu Nine Inch Nails.
Ganz kurz noch, ist er auf Disney Plus eigentlich?
Ja, genau. Ja.
Ah, okay, cool.
Das
habe ich mir nämlich aktuell zugelegt.
Cool.
Hauptsächlich wegen Mandalorian. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen.
Ja.
Aber ja, cool.
Den kann ich nur empfehlen, den Film.
Ja, gucke ich mir an, ey.
Superb. Jedenfalls Nine Inch Nails, The Downward Spiral ist halt das zweite Album des Projekts nach Pretty Hate Machine von 1989 und Trent Reznor brauchte 5 Jahre für den Nachfolger. Ah, da haben wir es, 1994, Entschuldigung.
Ja, okay.
Genau, und das war auch die erste Platte bei einem Major-Label, nämlich bei Interscope. Nichtsdestotrotz sollten die düsteren Themen weiter beibehalten werden. Trent Reznor war zu der Zeit, hatte eine sehr selbstzerstörerische Phase, litt an Depressionen, war süchtig nach Alkohol und diversen Drogen und hat auch irgendwie ein bisschen Streit gehabt mit seinem Bandkollegen Richard Patrick und setzt halt all diese Negativität um, halt in Form von Musik und Sound.
Und das hört man auch.
Sehr, ja. Und es klingt alles so sehr düster und sehr bombastisch und überwältigend. Aber auch gleichzeitig auch sehr vielfältig und clever war das Album. Also es ist so ein Genre gemischt aus Techno und Dance, also so gerade Electronic Body Music, so ein bisschen Goth-basierte Dance dann auch, auch Metal und Hard Rock und es bleibt aber dennoch alles unter diesen Hauptsounds aus diesem Industrial-Rock-Bereich dann auch und Alternative-Rock, also Industrial halt alles, was halt so ein bisschen so metallisch klingt, aber halt auch nicht Metal ist, aber halt irgendwie so experimentell ist dann auch.
Ich finde Industrial ist übrigens eine super coole Beschreibung irgendwie für die Musik, weil das wirklich so klingt wie so Maschinen, die irgendwie in der Zukunft irgendwas herstellen, aufeinander hämmern. Ja, das stimmt.
Das stimmt. Und deswegen ist auch das Album auch sehr beeinflusst von Industrial Bands wie Coil oder Cabaret Voltaire oder Throwing Gristle, aber auch von so Post-Punk-Leuten wie Joy Division, Bauhaus, aber auch The Cure, Gary Numan auch, New Wave. Und es ist halt so ein Konzeptalbum über eine Person, die so in eine Art Strudel reingerät. Dann aber, also deswegen auch The Downward Spiral, muss dann halt so sich mit Themen befassen wie Religion, Gewalt, Krankheiten, gesellschaftliche Auseinandersetzungen, Drogen, Sex und Suizid dann auch. Und es klingt halt alles so sehr noisy ein bisschen, teils noisy, aber auch teils sehr tanzbar, finde ich auch. Es ist also ein bisschen so wie so eine zugängliche Version von Industrial Rock, was man auch so rein sehr so raushört, wenn man zum Beispiel, ich glaube, viele Leute kennen das Lied Closer, das war so eine Single, das ist halt sehr, ja, tanzbar und auch so sexy, finde ich auch.
Ja, tatsächlich, obwohl er, also das wurde ja auch als Intro für den David Fincher-Film Seven benutzt, tatsächlich. Das haben die im Intro auch gespielt.
Ja.
Ich glaube, das war so die erste Berührungspunkte von den beiden auch.
Stimmt, ja. Mhm. Ah, cool, ja.
Ja, und ja, da wurde es auch zusammengeschnitten mit so super verstörenden Bildern, eben weil der Film ja auch relativ verstörend ist.
Ja, und ich kann übrigens auch das Musikvideo sehr empfehlen. Ich weiß, ob es auf YouTube komplett unzensiert ist.
Wahrscheinlich
nicht. Wobei, glaube ich, die unzensierte Version auch nicht viel krasser ist. Ich glaube, damals in den 90ern war das schon noch schockierend, aber mittlerweile, wenn du da irgendwie so ein, also es ist natürlich schon ein bisschen, wenn du halt so einen Affen siehst, der so angekettet ist an so einem Kruzifix, ist es schon nicht so ganz schön anzuschauen, aber es ist trotzdem jetzt nicht super ekelhaft oder sowas. Ja. Aber halt super geiles Lied. Es wurde, ich habe auch vor ein paar Wochen Magic Mike XXL gesehen und ich will nicht so viel verraten, aber es taucht auf als eine der Stripper-Lieder.
Das finde ich total krass, Bühne. Das hast du mir schon erzählt. Ich dachte so, echt, das Lied, okay?
Voll, ja. Okay. Das passt halt super dazu, weil es halt so ein bisschen auch so BDSM-mäßig dieser Auftritt ist.
Ja.
Und also Hammer Auftritt von Joe Manganiello, glaube ich, heißt der Schauspieler, genau. Und da passt halt Close halt voll gut zusammen, wenn du da irgendwie so hörst. So.
Ey, BDSM-Vibes hat das Lied auf jeden Fall, finde ich.
Mhm.
Ja,
I wanna fuck you like an animal.
Mhm.
So. Genau, auch andere Songs wie March of the Pigs und Piggy, also da ist, glaube ich, so das Schweinethema so ein bisschen mit drin, sind halt saucool auf dem Album. Und ja, das ist halt... Ach ja, Runa fand ich sehr cool und Mr. Self-Destruct, da ist auch wieder das drin mit diesem selbstzerstörerischen, klar. Und natürlich auch Hurt, das letzte Lied. Ich bin selber übrigens nicht wirklich ein Fan von Johnny Cash und auch nicht von Hurt, von der Coverversion von Hurt, von Nine Inch Nails, von Johnny Cash dann auch, kurz bevor er gestorben ist. Also klar, es ist natürlich ein bisschen legendär, aber mir macht das nicht so viel aus. Ich mag da das dann schon, das Original dann schon ein bisschen mehr von Nine Inch Nails.
Ich
auch. Wenn das halt so ein bisschen ruhiger ist oder ein bisschen weniger ikonisch, aber ich mag das Album sehr, sehr gerne. Ja. Und ich finde es schade, dass ich das Album The Downward Spiral nicht früher schon entdeckt habe. Muss ich dazu sagen. Ja.
Cool. Also, ich habe das schon lange nicht mehr gehört, das Album. Aber ich würde schon sagen, dass ich großer Nine Inch Nails-Fan bin. Und beziehungsweise Fan ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich bin oft sehr beeindruckt von der Musik, die Trent Reznor irgendwie alleine komplett kreiert, gefühlt. Und ich finde, der hat ein super großes Talent dafür, dir Bilder in den Kopf zu bringen. Und das merkt man auf dem Album auch. Also es ist super brachial. Aber gleichzeitig tanzbar, ja, so wie du es beschrieben hast. Ich finde es auch auf jeden Fall einen höheren Wert. So.
Mhm.
Das ist ein cooles Album.
Es ist auch nicht, natürlich nicht einfach zu hören manchmal, aber ich glaube dann dennoch einfacher als manche andere experimentelle Sachen. Also, aber es ist, ich fand es total erstaunlich, dass dieses Album halt so erfolgreich war. Also so mega, also für ein Album, das halt so klang, so einen Erfolg zu bekommen. Krass.
Ja.
Mit solchen Themen dann auch.
Stimmt.
Und es ist auch irgendwie einer der, ich glaube, vielleicht so das meistgelobte Album von ihm.
Ich glaube auch, ja.
Ja.
Denke auch. Okay, cool. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Ich spreche heute über God's Favorite Customer, das vierte Album von Father John Misty. Und ich muss dazu sagen, dass Father John Misty mittlerweile einer meiner Lieblingskünstler ist.
Krass.
Auch ein bisschen durch dich, Sray, weil du ja in der allerersten Folge da schon hoch von ihm gesprochen hattest, über sein Zweitwerk, I Love You Honey Bear, was ich mir noch ein bisschen aufgespart habe. Ich habe es noch nicht komplett gehört.
Was ich total erstaunlich finde.
Ja, aber ich möchte einfach, ich finde das richtig toll, wenn man weiß, okay, ich habe noch dieses Album, wo ich dann irgendwann mal hin zurückkommen kann und mir das dann so richtig anhöre.
Es ist so gut.
Ja.
Also I Love You Honey Bear ist so gut. Das ist mal, also ich hab auch natürlich eine Liste gemacht von allen Alben, die ich in den 2010er Jahren gehört habe. Und das Album ist, glaube ich, mittlerweile auf Platz 2.
Boah, krass.
Noch, ja. Also nach Grizzly Bears Shields, was so reichhaltig klingt einfach, dieses Album. Aber es geht gar nicht um dieses Album heute.
Genau. Nee, stattdessen in God's Favorite Customer. Das kam am 1. Juni 2018 raus. Also das ist
Geburtstag
schon
meines Vaters.
Echt? Ach cool.
Also nicht 2018, aber 1. Juni.
Das wäre ein bisschen strange, aber hey, whatever. Warum nicht?
2 Jahre alt.
unter dem Label Sub Pop erschienen. Das ist ja auch ziemlich legendär, finde ich, weil da gibt es, also es ist eins meiner Lieblingslabel tatsächlich, weil da sind ganz viele KünstlerInnen und Bands dabei, die ich sehr, sehr gut finde. Zum Beispiel Nirvana und Soundgarden. Das war damals in den 90ern eher natürlich. Und jetzt mittlerweile sind da Leute dabei wie Fleet Foxes eben, Washed Out, Rolling Blackouts, Coastal Fever. Mag ich alle sehr gerne. Nichtsdestotrotz ist es eben unter dem Label entschieden. Es ist 38 Minuten, 37 Sekunden lang.
Wow, das hast du ja aufgeschrieben.
Ja, ich dachte, ist vielleicht eine interessante Information. Ist relativ kurz, also.
Ja, viel kürzer als mein Album, das ich gerade vorgestellt habe.
Und es ist das vierte Album unter dem Namen Father John Misty eben von Josh Tillman, so heißt der Mensch hinten dran. Denn der hat vorher unter Jay Tillman einfach nur schon 7 Alben rausgebracht.
Ich habe keins davon gehört tatsächlich, obwohl ich großer Father John Misty Fan bin.
Same, also habe ich bis jetzt auch noch nicht.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, denn er hat mit dem Namenswechsel, soweit ich das mitbekommen habe, auch so ein bisschen sein Image gewechselt. Denn er hat sich so eine Kunstfigur geschaffen, die ziemlich zynisch und dunkel ist, irgendwie ein bisschen full of himself, so irgendwie.
Ja, so leicht arrogant.
Leicht arrogant,
sarkastisch,
super sarkastisch.
Hat immer eine Meinung zu allem.
Genau, ja, also so ein irgendwie. Ja. So der bärtige Proto-Hipster irgendwie, so ein bisschen.
Stimmt.
Muss man nicht unbedingt cool finden. Ich feiere es schon, ich finde ihn echt extrem cool.
Auf jeden Fall.
Auch in Interviews ist er einfach, das ist so unangenehm, weil er so cringy die Leute irgendwie vorführt, fast so ein bisschen.
Das macht er wirklich nicht bewusst? Das macht er bewusst?
Und ich denke, so, ja. Oder? Also ich glaube, er ist extra so ein bisschen awkward irgendwie.
Ich habe komischerweise noch nie ein Interview gesehen von ihm.
Es gibt auch nicht so viele, aber ich kann es mal empfehlen. Guck dir mal welche an. Mhm. Ist ganz interessant. Ja, der war lange Drummer der Fleet Foxes und ich glaube, das ist auch wieder der Einstiegspunkt für mich gewesen, dass ich mir den Menschen mal näher angeschaut habe, weil über die habe ich jetzt schon lange, schon oft genug geraved, wie cool ich die finde.
Stimmt.
Allerdings gab es damals, als er in der Helplessness Blues Phase, also das Album Helplessness Blues von Fleet Foxes, genau, als er da der Drummer war, da gab es schon die ersten Streitereien zwischen ihm und Robin Pecknold, eben dem Frontmenschen der Band. Und der hat schon während der Zeit, als sie Helplessness Blues aufgenommen haben, hat er sich an sein eigenes Album gesetzt, unter Father John Misty eben. Das hieß Fear Fun. Und da ist auch immer so ein bisschen das Gerücht, dass er den Titel bewusst gewählt hat, weil Fleet Foxes und Fear Fun fängt beides mit Doppel-F an.
Oh ja, stimmt.
Also
ja.
Das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner Shot irgendwie.
Aber müsste er dann Father Fun Fisty sich
nennen. Ey, vielleicht macht er das auch noch irgendwann.
Klingt wahrscheinlich nicht gerade sehr FSK 12-mäßig. Vielleicht.
Stimmt. Genau, allerdings, ja, wo war ich? Ach, ich komme immer so leicht raus.
Entschuldigung.
Nicht schlimm, das ist alles gut.
Um kurz das zu. Also, das Lied heißt Hollywood Forever Cemetery Sings.
Ah,
das
okay.
Album, mit dem Musikvideo, mit dem coolen Musikvideo, von dem ich vorhin erzählt habe.
Ja.
Ja, sorry.
Genau, und dieses Album ist für mich ein also mein Einstieg gewesen, quasi in die Welt von Father John Misty.
Fear Fun?
God's Favorite Customer. Achso, Entschuldigung. Und ich bin hellauf begeistert, würde ich sagen. Also es ist ein unglaublich musikalisch schönes Album einfach. Es klingt super, super schön. Auf der anderen Seite ist es unglaublich brutal offen und extrem ernst. Also es wechselt so zwischen so ein Typ mit super viel Swagger, würde ich vielleicht sagen. Irgendwie so ein Typ, der nach außen hin vielleicht sich anders präsentiert, als eigentlich um seine innere Zerbrochenheit irgendwie zu überdecken, so ein bisschen. Mhm. Und auf diesem Album merkt man eben sehr, dass er versucht, den Blick nach innen zu wenden und über seine Dämonen berichtet. Ich glaube, das Album, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch in der Zeit entstanden, als er von seiner Ehepartnerin in Streit auseinandergegangen ist und er eine Zeit lang in einem Hotel gewohnt hat. Mhm. Und dort sind wohl viele der Songs entstanden, in diesem Hotel, was er auch in dem Song The Palace irgendwie auch nochmal aufgreift. Denn
ach, deswegen ist das Musikvideo zu Mr. Tillman, spielt in einem Hotel wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Und hier und da gibt es auch mal Anspielungen auf dieses Hotel, eben in dem Song Mr. Tillman, das ist auch eines meiner Favorites tatsächlich. Da geht es darum,
die erste Single,
ja. Da geht es darum, dass ein super geduldiger, würde ich sagen, Hotelmitarbeiter oder Mitarbeiterin eben mit den Marotten und Rockstar-Attitüden irgendwie von Josh Tillman klarkommt. Und das ist super lustig, finde ich. Und das Musikvideo ist auch toll, hatten wir ja schon. Und ja, dann gibt's aber auf der einen Seite diese Tracks, die irgendwie so ein bisschen, ja, die sind schon, machen schon fast ein bisschen Laune irgendwie so und so da teilzuhaben an diesem Rockstar-Leben. Auf der anderen Seite gibt's da halt Lieder, die so unglaublich düster sind, die sich mit Depressionen beschäftigen, mit tatsächlich sogar Suizidalität. Und es ist einfach ein tolles Nimm-mich-zurück-Album. Er entschuldigt sich so halb bei seiner Partnerin und oder er entschuldigt sich eigentlich voll und ganz bei ihr, dass es schwer ist, mit ihm wohl klarzukommen als Menschen. Und es ist irgendwie so ein brutal ehrliches und super offenes Album, was einfach einen extrem emotionalen Wert für mich hat, weil ich in so Liedern, die auch etwas ruhiger sind, teilweise so viel mitnehmen kann, wie eben The Palace oder Please Don't Die, The Songwriter. Das sind alles unglaublich schöne Piano-Rock-Balladen, würde ich sagen, die jetzt vielleicht nicht so diese Standardthemen behandeln, wie man, was man bei der Instrumentalisierung vielleicht sonst erwarten würde, sondern die sind halt sehr, sehr düster und einfach super schön und ja, er schließt so ein bisschen ab, glaube ich, und er versucht sich zu bessern und ich finde, das merkt man auf dem Album irgendwie extrem und das ist einfach ein tolles, tolles, tolles Album. Ich bin super froh, das gehört zu haben und das ist in meiner Heavy Rotation, würde ich sagen, weil es auch gerade irgendwie in diese dunkle Jahreszeit super gut reinpasst. Also
voll, ja.
Kann man sehr gut hören.
Ja, also Father John Misty ist einer meiner LieblingskünstlerInnen. Mhm. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist, dass mir halt alle Alben seit I Love You Honey Bear von 2015 mir mehr taugen, weil sie weniger folkig sind oder folk-rockig sind, sondern halt irgendwie mehr indie-rockig. Und das finde ich halt irgendwie geiler. So.
Ja.
Deswegen, also Fear Fun, also obwohl ich halt irgendwie noch ein anderes Lied sehr geil fand aus dem Album, war mir dann doch ein bisschen zu folkig.
Mhm.
Warte mal, ich finde es gleich. Nee, ich suche später nochmal raus. Aber ich mag halt so die neuere Musikinkarnation von Father John Misty mehr.
Ja.
Auch so. Und ich finde, er startet halt immer mit, also so unglaublich großartig. Also das erste Lied von jedem Album ist halt immer mega geil.
Ja.
Wirst sofort reingezogen in seine Welt dann auch. Mhm. Diesmal ist es Hangout at the Gallows.
Das ist auch einer meiner Standout-Tracks.
Ja.
So gut.
Voll. Oder Just Dumb Enough to Try, also was nach Mr. Tillman kommt, das dritte Lied.
Mhm.
Ist halt so unglaublich melancholisch und irgendwie hat so einen tollen Vibe. Und irgendwie erschließt, aber endet auch irgendwie jedes seiner Alben halt auch immer so unglaublich toll.
Mhm.
Weil es dann auch immer so ungefähr drei Lieder sind, die dann halt so ruhiger sind. Aber halt so unglaublich nachdenklich, aber auch so zärtlich fast schon immer sind.
Ja,
das war schon bei I Love You Honey Bear so. Und da ist es dann auch bei God's Favorite Customer mit dem gleichnamigen Titellied, in dem auch Weißblatt mit dabei ist.
Unglaublich schöne Gesangspassage von ihr auch. Mhm. Also.
Und am zärtlichsten wird es halt dann auch, wie auch bei I Love You Honey Bear, dann auch mit dem letzten Lied. We're only people and there's not much anyone can do about that. Voll toll.
Mhm. Dann, ich finde auch The Songwriter noch, das Lied davor, super schön, wo er aus der Perspektive seiner Partnerin eben singt, beziehungsweise er sich vorstellt, wie es wohl wäre, wenn sie die Person wäre, die sie für ihn ist. Und das finde ich irgendwie ein total interessantes Konzept und weil es seine größte Muse irgendwie ist und das so umgekehrt ist irgendwie eine coole Idee. Also ich fand das extrem schön.
Ja.
Und ich glaube, Please Don't Die ist auch aus ihrer Perspektive geschrieben.
Mhm. Cool.
Also, ja, ist ein tolles Album, ey. Also, wer so auf ein bisschen emotionale Musik vielleicht steht und reflektierende Musik, ist, das würde ich jedem empfehlen.
Ich würde es jedem empfehlen.
Ja, ja, stimmt. Ist eigentlich auch.
Ist auch relativ zugänglich, finde ich.
Ja, das Album. Das stimmt.
Also, mehr noch als Pure Comedy von 2017, obwohl ich das Titellied unfassbar geil finde. Da geht es ja auch um Trump. Abrechnung mit Trump, der zum Glück ja jetzt nicht mehr im Amt ist.
Ist generell ein super sozialkritisches Album auch einfach.
Ja, das Album aber an sich war mir dann doch zu lang und zu ruhig. Dann auch. Also es fällt halt dann sehr ab, dann nach dem ersten Lied, leider. Deswegen mag ich halt God's Favorite Customer oder auch I Love You Honey Bear viel mehr.
Mhm.
Ja.
Cool. Dann bleibt uns gar nicht mehr viel übrig, als auf unsere Kuchengabeln zuzukommen, ne?
Ja, wir sind schon bei einer Stunde.
Mhm. Ja, ich weiß.
Ich dachte, die Folge wird viel kürzer.
Das dachte ich auch.
Oh Mann.
Ja.
Ja.
Da mache ich es vielleicht ganz schnell.
Ja.
Denn ich habe mich für eine Band entschieden. Über die habe ich auch schon mal gesprochen. Vielleicht im Zusammenhang mit Idols. Denn es geht um die South London Band Shame mit dem Album Drunk Tank Pink. Und es ist ein Post-Punk-Album.
Mal wieder?
Es ist eine Post-Punk-Band.
Mal wieder?
Genau, das haben wir jetzt sehr oft in diesem Jahr schon gehabt. Ich hoffe nicht, dass es nur so weitergeht.
Ja.
Auch wenn ich natürlich sehr zufrieden bin mit meiner Auswahl. Denn dieses Album gefällt mir sehr gut. Ich habe es sehr oft gehört. Und es ist eine Weiterentwicklung, würde ich sagen. Denn es ist nicht mehr vom selben, finde ich. Im Gegensatz zu Songs of Praise, das Album, was davor rauskam, eben 2018. Es ist ein bisschen tanzbarer vielleicht sogar. Und es ist ein bisschen, ja, so ein bisschen irrer vielleicht. Also es hat so interessante Gitarrenparts irgendwie. Es ist so ein bisschen grooviger vielleicht. Und mir gefällt es einfach sehr gut. Ich finde es ein sehr, sehr solides Album, wenn man auf Post-Punk steht.
Mhm.
Es ist eine super vielversprechende Band. Ich glaube, die sind alle noch sehr jung. Ich glaube, Anfang 20. Und dafür klingen die einfach sehr gut.
Klingt so schon sehr gefestigt.
Mhm. Ja, also man denkt, sie würden das schon länger machen.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz zum Titel. Der ist etwas sperrig vielleicht. Drunk Tank Pink. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Farbe, die in Ausnüchterungszellen benutzt wird, weil ihr eine...
weil sie einen beruhigt, oder?
So eine beruhigende Wirkung zugeschrieben wird, genau. Also es ist so ein blasses Rosa, würde ich sagen. Und wenn man da drin ist, quasi, dann hat das wohl eine beruhigende Wirkung auf einen. Ich musste gerade ein bisschen lachen, weil meine Großeltern hatten das.
Waren auch in einer Aussicherungszelle.
Ja, vielleicht, denn sie hatten eine bei sich im Haus.
Ach so,
beziehungsweise nein, aber ihr Badezimmer hatte auch diese Farbe. keine Ahnung, vielleicht hat es geholfen. Ich weiß es nicht. Aber ja, genau.
Okay, cool. Schaut das mal an. Das sieht relativ, also es ist nicht ganz Barbie-mäßig pink, aber es ist auch nicht dieses Hipster-mäßige Pink.
Es sieht ein bisschen so aus, wie ich es mir vorstelle, wenn man irgendwie noch ungeboren ist. So irgendwie.
Oh.
So vielleicht.
Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Ich habe auch, meine Erinnerungen werden auch immer blasser, ehrlich gesagt, aber so stelle ich es mir vor. Keine Ahnung. Ja. Genau, das war's schon.
Sieht aus wie so eine Gay-Zelle. Wahnsinn. Aber wenn es hilft, dann hilft's.
Ey, ohne Scheiß, ja. Krass. You do you.
Ja. Also ich mochte das Album ganz gut, ganz gerne. Es hat nicht ganz gereicht für die Kuchengabel bei mir diesmal. Vielleicht, weil ich ein bisschen übersättigt bin in Sachen Postpunk. Brauche, glaube ich, ein bisschen Pause erstmal.
Ja.
Weil es doch irgendwie ein bisschen, man vergleicht es dann doch ein bisschen mit Viagra Boys, was ich mega geil finde. Immer noch mein Lieblingsalbum von diesem Jahr, von diesem jungen Jahr.
Bis jetzt bei mir auch. Und das, ja, das hat es mir auch schwerer gemacht, tatsächlich, weil ich das auch sehr, sehr oft gehört habe.
Ja. Aber so ein paar Songs wie Nigel Hitter oder also was schon vorher rauskam, oder Watcher in the Well oder so, fand ich halt ziemlich cool.
Ja,
aber das Album ist halt nicht so hängen geblieben bei mir.
Ja, verstehe ich aber auch.
Ich stelle vor eine etwas unbekanntere Band, und zwar heißt die Midnight Sister. Es ist ein Duo, ein Mann-Frau-Duo aus Kalifornien, bestehend aus Juliana Giraff und Ari Belusian. Und das Album heißt Painting the Roses und kam am 15. Januar raus. Das zweite Album ist so ein kunstvoller Indie-Pop, der sehr so, also Art-Pop, der sehr, so sehr beeinflusst ist von so Sounds der 60er Jahre und 70er Jahre. Das hört man auch so raus deswegen, weil Ari in der Vergangenheit mit dem Producer Alex Eisenberg zusammengearbeitet hat. Und der wiederum hat auch an so Projekten wie von The Lemon Twigs oder Foxygen mitgearbeitet in Sachen Arrangements. Und aber man hört nicht nur so 60s-Sachen raus, sondern auch 70er-Jahre-Sachen, so Glamrock. Gerade in so einem Lied wie Foxes, nicht Fleet Foxes, einfach nur Foxes, so stark an, ja, es klingt halt so ein bisschen so an diese David Bowie T-Rex-Zeit aus den 70ern und auch. Ist Baby. Das ist halt ziemlich cool. Das ist halt so typisch The Lemon Twigs mäßig, also auch so eine Retro-Band. Also es ist alles tatsächlich so retro-mäßig, klingt es auf dem Album. Aber manchmal auch so hat es auch so leichte Disco-Anleihen, wie zum Beispiel in dem Lied Escalators. Oder es wird dann auch wieder so ein bisschen psychedelischer in dem Lied Dearly Departed. Da ist auch irgendwie so ein Saxophon mehr oder weniger prominent in dem Lied.
Saxophon und Disco-Einflüsse ziehen sich auch irgendwie gerade durch so ein bisschen durch die Musikwelt, habe ich das Gefühl. Das ist,
stimmt, beides, ja.
Beides hat so ein bisschen Comeback, was ja cool ist.
Saxophon war ja auch in dem Album von Viagra Boys ja auch sehr stark drin.
Ja.
Und Disco war ja auch letztes Jahr dann auch in vielen Alben ein Teil davon. Ja, aber halt nur so ganz leicht diesmal. Also ganz leichte Einflüsse sind da drin. Ich finde, ja, also das, so die Art, wie dann die Sängerin Juliana halt so singt, ist halt manchmal ein bisschen theatralisch. So ein bisschen The Dresden Dolls oder Coco Rosie mäßig. Aber halt nicht ganz exzentrisch und so von, also so ein bisschen, ja, so klingt manchmal ein bisschen schläfrig dann dadurch auch. Theatralisch, aber auch schläfrig, aber es passt oft dazu, deswegen klingt es halt nicht ganz so überwältigend crazy dann auch. Und manchmal erinnert mich das Album ein bisschen so an Wiseblood, finde ich. Und es halt, ich finde, trotz dieser Vielfältigkeit, was ich halt sehr schätze an diesem Album, also weil da halt so viel Detailarbeit drinsteckt in den Liedern, wird es halt so zusammengehalten vor diesem Retro-Pop-Aspekt. Liebevoll arrangiert und es ist halt so ein toller, warmer Sound. Bisschen wie die Father John Misty-Alben dann auch. Ach, einfach toll.
Schön.
Genau. Und es gab aber auch viele Alben, die ich jetzt nicht so geil fand, die jetzt in den letzten 2 Wochen rauskamen und auch, die mich so sehr enttäuscht haben.
Ja, es ist halt nicht immer was dabei, aber das ist ja auch nicht schlimm, denn das Jahr steht noch vor uns und ich bin mir sicher, dass da noch tolle Sachen kommen werden.
Auf jeden Fall, wie wir ja schon letzte Woche, vor 2 Wochen erzählt haben, dass wir uns auf viele Alben freuen.
Ja, es gibt eine lange Liste und wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, eure Apparate einschaltet und unseren zarten Stimmen lauscht, denn wir verabschieden uns jetzt, beziehungsweise...
Ja,
also, Sray hat noch was zu sagen?
Naja, wie immer halt dann noch. Also, wie ihr uns noch so unterstützen könnt. Rate, review und subscribe, wie man so schön sagt. Bewertet, kommentiert und abonniert uns. Falls ihr via iTunes zugeschaltet seid, solltet ihr uns auf YouTube hören, abonniert uns dort oder liked und kommentiert unter dem Video. Seid ihr mehr so Spotify-Leute, folgt uns dort, um jede Podcast-Folge pünktlich geliefert zu bekommen. Ansonsten sind wir auf Instagram natürlich auch präsent, entweder @mistgabelpodcast oder privat bei uns Lubolski oder This is Bagley. Und ansonsten auf Twitter mistgabelpodcast1, immer noch crazy. Oder wenn ihr mehr Mitbeteilungsbedarf habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, mistgabelpodcast@gmail.com. Falls ihr unseren Podcast toll findet oder die Folge auch nur, könnt ihr uns gerne bewerben, weitererzählen, das ist immer ganz schön.
Auf jeden Fall.
Weiter verbreitet wird.
Auf jeden. Und wir würden uns auch tatsächlich super drüber freuen, wenn wir auf YouTube ein paar AbonnentInnen dazu bekommen könnten. Das heißt, wenn ihr einen Account habt oder noch keinen habt, dann könnt ihr auch einen machen. Ich meine, es kostet nichts und ist auch ganz hilfreich. Dann darf man nämlich auch die Videos ab 18 sehen.
Unsere Videos sind aber auch nicht ab 18, glaube ich.
Nicht alle, aber es kann ja noch kommen. Und genau, dann würden wir uns extrem drüber freuen, wenn ihr da ein Abo hinterlasst. Und ja, ansonsten Kuss auf die Nuss. Wir hören uns.
Mit Maske natürlich. Ja, FFP2-Maske.
Natürlich, natürlich. Wir sind ja immer noch in Bayern hier.
Also dann habt eine schöne Zeit noch.
Ciao.